Kaum kommt die Predigt, gehen sie alle. Wir lesen und wir erkunden uns ja gerade durch den Epheserbrief. Und in den letzten Wochen, da ging es darum, wer sind wir? Wer sind wir als Gemeinde? Wer sind wir individuell als Einzelne? Und letzte Woche, Anita hat es gerade schon gesagt, ging es ganz stark darum, dass wir von Gott reich beschenkt sind. Und dieses Thema des reich beschenkt Seins, das zieht sich auch heute durch unseren Text. Aber keine Vorfreude, heute gibt es keine Geschenke. Einer muss ja hier aufs Budget achten, ja. Der Text steht in Epheser 1, wir lesen ab Vers 15. Epheser Kapitel 1, ab Vers 15. Da schreibt Paulus: Ich habe gehört, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt die Hoffnung eurer Berufung, damit ihr erkennt, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr und mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Soweit der Text. Ein Großteil dieses Textes, da redet bzw. da schreibt Paulus davon, dass er für die Menschen in und um Ephesus betet. Und wenn man sich Vers 16 und 17 anschaut, dann könnte man denken, der richtet sich hier nicht an, oder er betet nicht für Christen, sondern es geht ihm um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es geht ihm um Menschen, die noch nicht Christen sind. Denn er betet doch dafür, dass er sagt, ich bete, dass ihr Gott kennenlernt. Und als Nachfolger von Jesus ist man in der Gefahr, wenn man diesen Text liest, dass man diesen Text abhakt. Ganz schnell abhakt unter diesem Motto, habe ich schon. Ich kenne doch schon Gott. Paulus betet darum, die sollen Gott erkennen, aber als Christ habe ich Gott doch schon längst kennengelernt. Was gibt es da noch zu erkennen? Ist doch schon geschehen. Aber dieser Brief ist gerichtet an eine gläubige Gemeinde. Das ist ein Brief an Christen. Nicht nur Menschen, die irgendwas mit dem christlichen Glauben anfangen können, sondern an lebendige Christen, an Menschen, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Und das sieht man in Vers 15. Paulus, der hat von ihrem Glauben an Jesus und von ihrer Liebe zu den Mitchristen gehört. Wie genau, ist so ein bisschen fraglich, aber wahrscheinlich ist jemand zu Paulus gekommen. Paulus sitzt momentan im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt, hat ihn dort besucht und hat ihm erzählt von den Ephesern. Von den vielen Christen, die sich den Einflüssen widersetzt haben, die so auf sie eingeprasselt sind. Von diesen Christen, die in Ephesus eine kleine, ausgegrenzte Minderheit waren. Da herrschte der Artemiskult und sie haben da nicht mitgemacht. Sie waren Außenseiter. Sie sind treu geblieben. Und es war sichtbar. Deswegen konnte der Bote das Paulus erzählen. Und der Bote sagt, weißt du was, Paulus? Die glauben nicht nur das Richtige. Und die lassen die Finger von den falschen Dingen. Nee, die lieben sich auch noch. Nicht, weil die sich alle so wahnsinnig sympathisch wären. Sondern, da steht das griechische Wort Agape. Das ist diese göttliche Liebe. Das ist diese Liebe Gottes, die Gott zu dir, die Gott zu mir hat. Diese Liebe, die dich annimmt, genauso wie du jetzt gerade bist. So nimmt die dich an. Nicht wie du vielleicht wirst, wenn du ein bisschen besser bist und dich anstrengst. Nee, diese Liebe ohne Vorbedingungen, ohne Haken und Ösen, die dich einfach so liebt, wie du bist. Und er sagt, dieser Bote sagt zu Paulus, und weißt du was, so lieben die sich gegenseitig. Nicht irgendwie gefühlsduselig, sondern ganz praktisch. Und das hat Auswirkungen. Das ist immer mein Traum von Gemeinde. Dass man nicht von uns als FEG Heidelberg hört, dass wir irgendwie zu 100% rechtgläubig wären, was auch immer das sein mag, sondern dass wir uns lieben. Ganz egal, wie wir sind, ganz egal, ob wir dick oder dünn oder groß oder klein oder was auch immer sind, dass wir uns lieben. Ganz egal, ob wir die gleiche politische Einstellung haben, dass wir uns erstmal lieben. Ganz egal, ob wir ähnliche moralische Vorstellungen haben, dass wir uns erstmal lieben. Das ist mein Traum, dass das von uns bekannt ist. Es ist eine Gemeinde, wo Menschen sind, die sich lieben, ohne Vorbedingungen. Früher, also so vor 18 bis 20 Jahren, da war ich in einem Jugendkreis. Und dieser Jugendkreis, der war manchmal so klein, man konnte ihn damals auch als Jugendviereck bezeichnen. Und dieses Jugendviereck, also diese Gruppe, die war, also wir waren das absolute Gegenteil von cool. Wir waren nicht heiß, nein, wir waren uncool. Ja? Was das bedeutet ist, das merkt man daran, ich habe Gitarre gespielt. Ich konnte zu der Zeit 4,5 Griffe, inzwischen sind es noch 3. Und diese 4,5 Griffe, die haben die Liedauswahl doch deutlich eingeschränkt. Und dann hat es tatsächlich eines Tages jemand gewagt, ohne vorher uns zu informieren, jemand mit in diese Gruppe reinzubringen. Ich meine, wie peinlich ist das denn? Ich habe Gitarre gespielt. Ich dachte immer, die kommt nie wieder. Das ist so erbärmlich, was wir hier machen. Und das Interessante war, die kam wieder. Und dann sagt sie, warum kommst du wieder? Und dann sagt die, ich weiß auch nicht, irgendwas war hier anders. genau, es war was anders. Aber sie sagt, ihr seid anders miteinander umgegangen. Ihr habt mich reingenommen. Wie ist das normal, wenn 3, 4 Leute die Köpfe zusammenstecken? Wie leicht ist es, da reinzukommen? Ihr habt mich reingenommen. Ihr seid anders miteinander umgegangen. Und wenn du heute Morgen hier neu bist und dein Nachbar hat es nicht richtig zum Ausdruck gebracht, er macht es gleich nachher noch, aber wir freuen uns total, dass du da bist. Das ist großartig. Wir freuen uns immer, wenn Leute dazukommen. Paulus, der hört von dieser Gemeinde und das, was er hört, das macht ihn dankbar. Er schreibt, ich danke Gott für euch. Ich kann gar nicht aufhören, für euch zu danken. Ich freue mich unbändig über euch. Ihr seid großartig. Ich finde es eine tolle Haltung. In Ephesus war, glaube ich, auch nicht alles Gold, was glänzt. Die hatten auch ihre Schwierigkeiten und Probleme. Aber Paulus ist zuallererst dankbar für diese Gemeinde. Ich rede ja viel mit euch, mit Leuten aus der Gemeinde, über Gemeinde. Und ich habe so überlegt, wie sehen viele dieser Gespräche aus? Und ganz oft sind das, ich nenne es mal Problemwälzgespräche. Da lief was nicht gut, da hat sich jemand über den und den geärgert. Das, was der gesagt hat, das ging ja gar nicht. Und viele von diesen Gesprächen, die ich auch so mitbekomme, die sind geprägt von Optimierungsmöglichkeiten. Und ich selbst, ich habe auch oft diese Brille auf, dass ich die Dinge sehe, die noch besser laufen könnten. Aber ich glaube, es täte mir gut, beziehungsweise ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich versuche, die positiven Seiten von Gemeinde in den Blick zu nehmen. Wenn ich sehe, wo ihr mich weitergebracht habt, wo ihr daran beteiligt wart, dass ich geistlich wachsen durfte, in Geduld, Vergebungsbereitschaft oder so. Wo ihr daran beteiligt wart, dass ich Gott erleben durfte. Ich merke, das tut mir gut, wenn ich diese Dinge an Gemeinde, an euch in den Blick nehme, wo ich dankbar für bin. Und ich merke, dass mir es gut tut, wenn ich nicht nur dankbar dafür bin, sondern wenn ich Gott für Gemeinde und für euch danke. Ich möchte euch Mut machen, euch heute nach dem Gottesdienst mal darüber auszutauschen, was sind für euch Gründe, für diese Gemeinde dankbar zu sein. Und ich bitte euch, dass ihr euch heute nur darüber unterhaltet, für was ihr dankbar seid. Und nicht für was, was ihr irgendwie kritisch seht, vor allem wenn es um die Predigt geht, okay? Und damit ihr das auch praktisch macht, gebe ich euch jetzt einfach 2 Minuten, 3 Minuten mit eurem Nebenmann. Unterhaltet euch mal darüber ganz kurz, wofür seid ihr dankbar, wenn ihr an diese Gemeinde denkt? Was ist toll hier? Was hat euch diese Gemeinde gebracht? Wofür seid ihr dankbar? 2 Minuten für euch mit euren Nachbarn. Es tut mir total leid, da jetzt rein zu müssen. Es tut mir leid, da jetzt reinspringen zu müssen. Ihr scheint ganz viel Grund zu haben, oder ihr seid ganz schön dankbar zu sein. Das ist schön. Dankbar zu sein für Gemeinde. Das ist eine tolle Einstellung. Aber was machen wir mit den Dingen, die vielleicht auch manchmal nicht so gut laufen, die sollen ja nicht totgeschwiegen werden. Was Paulus macht, ist Folgendes. Er schreibt in dem Brief, liebe Epheser, ihr seid eine tolle Gemeinde, aber da geht noch mehr. Und dann, was er dann macht, ist, er kritisiert sie nicht, sondern sagt er ihnen, für was er betet. Er beschwert sich nicht, er betet. Er sagt, ihr seid gut unterwegs, aber ihr habt noch Luft nach oben. Und dann kommt der Inhalt seines Gebetes. In Vers 17, da sagt er, Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Und wenn Paulus davon spricht, dass sie Gott erkennen sollen, wenn das sein Gebet ist, dann geht es hier nicht um ein einmaliges Erkennen, sozusagen am Anfang, wenn man Christ wird, dass man erkennt, wer ist Gott und wer bin ich und dann ist gut. Sondern es geht um ein kontinuierliches, immer besser kennenlernen. Und es wird toll an diesem Begriff Geist der Offenbarung deutlich. Da steht im Griechischen das Wort Apokalypse. Und das kennen wir und wir verbinden es oft mit Weltuntergang. Das hat aber mit Weltuntergang gar nichts zu tun, sondern Apokalypse bedeutet, dass etwas erschlossen wird, was jetzt gerade noch verhüllt wird oder was nur ansatzweise zu sehen ist. Im christlichen Kontext heißt Apokalypse, die Geschichte dieser Welt, die soll erschlossen werden, von den Anfängen bis zu ihrem Ziel hin. Das heißt Apokalypse, die Geschichte dieser Welt zu erschließen, bis zu ihrem Ziel hin. Und wenn Paulus sagt, ich bete dafür, dass ihr den Geist der Offenbarung bekommt, dann meint er damit, ich bete darum, dass ihr diese Perspektive kommt. Diesen ganz großen Plan Gottes für diese Welt und für euer Leben zu sehen. Denn es wird euer Leben verändern. Paulus betet hier, dass die Christen Gott immer mehr erkennen, verstehen, wie ist er wirklich? Was hat er auf dem Herz? Was freut ihn? Woran leidet er? Was ist der große Plan? Das ist nichts, was irgendwann abgeschlossen sein könnte. Wenn jemand sagt, ich habe Gott verstanden, dann zeigt das, dass er eigentlich gar nichts verstanden hat. Man kann Gott nicht verstehen. Gott ist viel zu groß für meinen kleinen Verstand. Aber Gott kann sich mir Schritt für Schritt offenbaren. Und das Ganze, das wird Auswirkungen in meinem Leben haben. Denn diese Erkenntnis und die Weisheit, diesen Geist der Weisheit, um die Paulus hier bittet, damit ist nicht irgendwas Intellektuelles gemeint, sondern da geht es immer um gelebte Weisheit. Nicht um was, dass wir was im Kopf verstehen, sondern um Weisheit, die sich in meinem Verhalten widerspiegelt. So, und wenn ich diesen Punkt zusammenfasse, dann betet Paulus, dass Gott ihnen Offenbarungen schenkt. Dass er ihnen seinen Plan Stück für Stück mehr enthüllt. Und dass das sich dann wiederum in meinem Verhalten niederschlägt. Dass ich weise mein Leben gestalte, weil ich den Plan Gottes kenne. Das, was passiert in unserem Leben. wenn wir Gott erkennen, das hat Auswirkungen, wie groß oder klein die auch sein mögen. Wir haben eine 2-jährige Tochter, Lehn, und ich lese ab und zu abends mit ihr in so einer Kinderbibel, und auf der ersten Seite dieser Kinderbibel, da, auf dieser ersten Seite dieser Kinderbibel, da ist drauf, wie Gott, wie ist die Schöpfung abgebildet. Und ich habe das mit ihr angeschaut und habe gesagt, guck mal, Lehn, Gott hat den Elefanten geschaffen, weil er den so lieb hat. Und Gott hat die Giraffe geschaffen, weil er sie so lieb hat. Und Gott hat das Zebra geschaffen, weil er so lieb hat. Und warum er die Spinne gemacht hat, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir weitergegangen und gesagt, weißt du, und Gott hat die Mama geschaffen, weil er sie so lieb hat. Und Gott hat den Papa geschaffen, weil er ihn so lieb hat. Dann habe ich ihr gesagt, wie sie geschaffen wurde. Also, dass Gott sie geschaffen hat, das andere machen wir später. Und dann habe ich gesagt, und Gott hat deinen Bruder geschaffen, weil er ihn so lieb hat. Und dann guckt sie das so an und fragt nochmal so, Gott lieb. Dann sage ich, ja, Gott hat dich gemacht, weil er dich so lieb hat. Und dann nimmt sie diese Kinderbibel und gibt einen Kuss und sagt von sich aus, Gott freut. Gott freut sich jetzt. Und das hat mich total berührt, weil ich dachte, das ist genau das in ganz klein, worum es hier geht. Ein Stück weit mehr von Gott erkennen führt zu einer Reaktion in meinem Leben. Sie hat erkannt, Gott liebt sie. Sie wollte ihm eine Freude machen. Eine neue Sicht auf Gott, die führt dazu, dass ich anders lebe. Geht nicht anders. Und Paulus, der konkretisiert diese neue Sicht noch. Er nennt 3 Punkte, für die er betet, dass sie den Christen in Ephesus klar werden sollen. Vers 18, sie sollen die Hoffnung ihrer Berufung erkennen. Könnt ihr auf eurem Handout eintragen, die Hoffnung ihrer Berufung. Wenn Paulus davon spricht, von Berufung, dann meint er hier nicht diese individuelle Berufung, was sind meine Gaben, was ist der Beruf, den ich mal ausüben soll, sondern es geht ihm um so etwas ganz Grundsätzliches, um unsere Berufung im Zusammenhang damit, dass wir Einsicht bekommen in den großen Plan Gottes mit dieser Welt. In Epheser 2, gerade im nächsten Kapitel, in Vers 6, da schreibt er, dass Gott uns mit Christus auferweckt hat und mit Jesus eingesetzt hat im Himmel. Dahin geht die Reise. Das ist unsere Berufung, beziehungsweise das ist unsere Bestimmung. Und Paulus sagt, ich wünschte, ihr würdet das erkennen. Dass nämlich eure Bestimmung ganz bei Gott liegt. Dass eure Bestimmung in der ultimativen Gegenwart Gottes im Himmel liegt. Denn es wird euch Hoffnung geben für euer Leben hier und jetzt. Es wird euch durchhalten und treu bleiben lassen. Auch wenn es manchmal schwierig wird, als kleine christliche Minderheit standhaft zu bleiben, euch nicht anzupassen. Wenn ihr nur das vor Augen hättet, wohin die Reise geht, ihr würdet anders mit euren Schwierigkeiten umgehen. Ihr könntet euren Schwierigkeiten hoffnungsvoll begegnen, weil ihr wisst, das Ziel, das steht schon fest. Schon jetzt, sagt Paulus, seid ihr eingesetzt im Himmel. Euer Platz ist da schon sicher, ihr seid schon da. Das hier ist nur eine Übergangszeit. Und wenn ich das hier als Übergangszeit bezeichne, nicht weil das Leben hier auf der Erde unwichtig wäre und es nur darum geht, schnellstmöglich in den Himmel zu kommen. Darum geht es nicht. Es geht hier darum, dass wir hier das praktizieren, was wir auch im Himmel tun werden. Wir werden zum Beispiel im Himmel Gott ganz viel loben. Und das ist gut, wenn wir das hier auch schon machen, das zu tun, was wir im Himmel in einer ganz neuen Dimension tun werden. An Timotheus schreibt Paulus, wir sind eingesetzt mit Jesus im Himmel und um mit ihm zu herrschen, beziehungsweise mit ihm zu gestalten, mit ihm Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das wird für manche eine dicke Überraschung werden, nämlich für die, die hier nie Verantwortung übernommen haben. Gott mehr und mehr zu erkennen, und die Hoffnung unserer Berufung zu sehen, das wird dazu führen, dass ich mein Leben hoffnungsvoll einsetze für die Sache Gottes. Weil ich weiß, das ist nicht vergeblich. Ich lebe jetzt schon was, was ich eines Tages in einer völlig neuen Dimension leben werde. Ich übernehme Verantwortung im Hier und Jetzt. Weil das ist was, das werde ich auch mal im Himmel mit Jesus machen. Der 2. Punkt. Paulus schreibt, ich wünschte, ihr würdet erkennen, wie reich beschenkt ihr seid. Und zu diesem Thema will ich heute gar nicht viel sagen. Andreas hat ja letzte Woche sehr ausführlich und gut drüber gesprochen. Aber wenn Paulus das hier so schreibt, dann meint er, ich wünschte, ihr wüsstet, wie reich ihr seid. Ihr würdet erkennen, was Gott euch schon alles geschenkt hat. Ich wünschte, ihr würdet das sehen. Das wird euer Leben verändern. Das wird euch großzügig machen. Das wird euch bereit machen, mit vollen Händen zu geben, Liebe zu verschenken, Vergebung zu gewähren, Gnade zu verschleudern. Und wenn ich weiß, dass ich unglaublich reich beschenkt bin, dass ich ein Erbe Gottes bin, das könnt ihr auf eurem Handout eintragen. Wenn ihr wisst, ich bin Erbe von dem, dessen Reichtum unendlich ist, dann kann ich doch ganz freizügig und freigebig weiter verschenken. Ich muss nie die Angst haben, dass ich selbst zu kurz komme, weil ich weiß, da wo ich es hernehme und weitergebe, da ist noch viel, viel mehr. Und weil ich weiß, wohin die Reise geht, dann kann ich mich voll in andere Menschen, in das Reich Gottes investieren. Weil ich weiß, das ist das, was zählt. Und weil ich weiß, dass auch das, was hier auf dieser Welt passiert, nichts ist im Vergleich zu dem, was uns mal erwartet im Himmel an Herrlichkeit. Und dann kommt noch der dritte Punkt. Und das ist ein Punkt, da kriegt sich Paulus kaum mehr ein. Da geht, also wenn man das liest, da könnte man meinen, es geht mit ihm durch. Im Deutschen, da sieht man das nicht ganz so gut, aber wenn man das Griechische liest, Paulus, der steigert sich da so rein, der verwendet einen Superlativ nach dem nächsten und er versucht sprachlich immer noch einen draufzusetzen und noch einen und noch einen. Und er sagt, liebe Epheser, ich wünschte, ihr würdet erkennen, was für eine unfassbare Macht und Kraft bei euch wirksam ist. Das ist nämlich die Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Er sagt, Leute, ist euch eigentlich klar, dass die Macht, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die ihn zum Herrscher über alle Reiche, zum Herrscher über alle Gewalten, alle Mächte, alle Herrlichkeiten eingesetzt hat, die ihm die ganze Welt untergeordnet hat, ist euch eigentlich klar, dass diese Macht in euch Gläubigen wirksam ist, dass die da ist? Ihr seid Christen und ihr habt das erkannt, sagt Paulus ansatzweise. Es zieht sich immer durch den ganzen Epheserbrief, werden wir immer wieder sehen, dass Paulus sagt, ich wünschte, ihr würdet erkennen, was für Schätze euch zur Verfügung stehen. Ich wünschte, ihr würdet erkennen, wie groß Christus ist. Er sagt, ihr habt das ansatzweise erkannt, aber noch lange nicht ausreichend. Euer Bild von Gott und von seiner Kraft ist noch viel zu klein. Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung auf heute, dachte ich, dieser Brief, das ist nicht nur ein guter Brief an die Epheser der damaligen Zeit, sondern das ist ein sehr guter Brief an uns Heidelberger, an mich. Ich hatte den Eindruck, dass Gott mich anspricht und sagt, ich wünschte, Daniel, ich wünschte, du würdest immer vertrauter mit mir, so wie ich wirklich bin. Ich wünschte, du wüsstest, was möglich ist, weil diese Auferstehungskraft dir zur Verfügung steht. Du würdest anders leben. Du würdest nämlich nicht nur die Dinge tun, die du einigermaßen sicher aus eigener Kraft hinbekommst, sondern du würdest deiner Berufung mit ganzem Herzen folgen. Du würdest Dinge tun, die nur möglich sind mit meiner Kraft. Du würdest mutig beten, du würdest mutig Zeuge sein und so weiter und so fort. Im Glauben daran, dass meine Kraft auch heute noch real ist. Interessant hier finde ich, dass Paulus schreibt nicht davon, dass die Epheser mehr Vollmacht bekommen sollen, sondern sie haben die Kraft, Gegenwart. Es geht darum, dass ihnen die Augen aufgehen, dass sie erkennen, dass sie sie schon haben und dann einsetzen, weil das macht einen großen Unterschied. Ein Freund von mir, ist auch eine Geschichte, ist 15 Jahre her, heute ist der Sonntag der alten Geschichten, der hat sich vor 15 Jahren einen BMW gekauft. Ein Mordsteil, 280 PS. Er war stolz wie Oscar auf dieses Auto und das Auto ging ab, das war eine wahre Wucht, das hat einen tierischen Spaß gemacht. Und also von unten ging der wahnsinnig ab, der Verbrauch war ein bisschen hoch, aber okay. Und bei 230 war irgendwie Schluss. Man dachte, da könnte noch mehr gehen, aber irgendwie, gut, aber wer meckert bei 230. So, dieses Auto ist er 5 Jahre lang gefahren. Und dann kam Familie, also Kinder bekommen, er musste das Auto verkaufen, ein größeres Auto kaufen und hat das Auto dann verkauft und dann setzt sich der Käufer in das Auto. setzt sich rein, guckt alles an und auf einmal sagt er, boah, das haben sie ja gar nicht geschrieben in der Anzeige, das ist ja eine Sechsgang, das ist ja ein Sechsgang. Hier, stehen Sie mal auf dem Schaltknopf, sechs Gänge. Und mein Freund sagt er, wie sechs Gänge? Nee, der hat nur fünf. Nee, gucken Sie mal auf den Schaltknopf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das war ein Sechsgang. Und mein Freund ist 5 Jahre dieses Hammerauto im 5. Gang gefahren, deswegen hat er auch so viel verbraucht. Er hat sich schwer geärgert, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich meine, das Auto, das war auch so okay. Der ist auch so gut von A nach B gekommen, man kann schlechter fahren. Aber es wäre noch viel mehr möglich gewesen, wenn er entdeckt hätte, wenn er einmal hingeguckt hätte, wenn er entdeckt hätte, da ist ein 6. Gang. Offene Augen, um zu sehen, was für eine Kraft uns zur Verfügung steht. Darum betet Paulus, dass wir sehen, da ist noch ein 6. Gang und da ist noch ein 7., vielleicht noch ein 8. Der Text von heute ist eigentlich ein Gebet. Es geht die ganze Zeit um Gebet. Und das hat mich in der Vorbereitung dazu gebracht, selber zu beten. Für mich zu beten, für euch zu beten, für uns als Gemeinde zu beten. Und wenn es darum geht, wie wenden wir diesen Text an, dann genauso, indem wir beten. Wir können lange darüber philosophieren und versuchen, Gott noch ein bisschen besser zu verstehen. Das macht mir auch total Spaß. Aber was unser Leben verändern wird, ist, wenn Gott sich uns offenbart. Wenn er uns weiter einweiht in seinen Plan für diese Welt. Wenn er uns den offenbart. Das wird uns weise machen. Unser Leben vom Ziel her zu gestalten, vom Ziel her, auf das wir zusteuern. Deswegen will ich euch ermutigen zu beten, dass Gott sich immer mehr und neu offenbart. Will ich ermutigen, dass du heute betest, sagst Gott, ich wünsche mir ein Stück weit mehr von dir zu erkennen, wie du bist, was dir wichtig ist. Zeig dich mir, offenbar dich mir. Ich möchte euch Mut machen, heute für euch beten zu lassen. So wie Paulus hier für die Epheser betet, so für euch beten zu lassen. Der Gottesdienst ist gleich vorbei, wir werden noch ein Lied singen und dann könnt ihr hier, werden Mitarbeiter hier sein, die für euch beten, die gerne mit euch beten, sagen, ich bete für dich und bete darum, dass Gott sich dir neu offenbart. Nehmt das in Anspruch. Nimm das in Anspruch, dieses Gebet, dass Gott sich dir zeigt und dass du dann immer mehr begreifen und erfahren kannst, was ist deine Bestimmung? Was ist dein Platz in diesem ganz großen Weltgeschehen? Dass du begreifst, wie reich du bist und dass du siehst, was für eine Kraft in dir schlummert. Lass für dich beten, dass Gott sich dir immer mehr offenbart. Vielleicht bist du heute das erste Mal da. Oder du sitzt hier und sagst, das ist alles so neu und fremd für mich. Ich soll reich sein, ich soll eine Berufung haben, ich soll eine überirdische Macht haben. Nee, habe ich nicht. Und eine Beziehung zu diesem Gott, die ist auch nicht so wirklich da. Und es ist okay, schön, dass du trotzdem da bist, schön, dass du da bist. Aber wenn du merkst, ich habe diese Dinge nicht, aber ich sehne mich danach. Ich wünschte, ich hätte Beziehung zu Gott. Ich wünschte, ich würde Gott ein bisschen verstehen bei all dem, was unverständlich ist. Ich wünschte, ich hätte diese Gewissheit, dass ich reich beschenkt bin und dass ich kein armer Sockel bin. Ich wünschte, ich wüsste, dass es einen Plan für mein Leben gibt und nicht alles nur einfach kreuz und quer läuft. Ich wünschte, da gäbe es mehr als meine schwache Kraft. Wenn du dich danach sehnst, lade ich dich auch ein, nach vorne zu kommen, mit mir oder Mitarbeitern zu beten. Und wir helfen dir gern, eine Beziehung zu diesem Gott anzufangen. Dass er sich anfängt, dir zu zeigen und zu offenbaren, beten wir sehr gern mit dir. Ich bin mir sicher, das ist ein Gebet, das wird Gott erhören. Wenn wir ihn bitten, Gott, zeig mir mehr von dir. Gott segne euer Beten und dann segne er euer Erkennen und dann segne er euer Leben. Amen.